Horchamal, ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert.
Ja, hallo Michael.
Hallo Matthias.
Ja, über was wollen wir heute reden? Gibt ja ein Thema, was sich letztendlich richtig aufdrängt, nämlich das Kabinett des Markus Söder.
Er drängt sich jede Woche auf, unser neuer Ministerpräsident. Vielleicht sollten wir unseren Podcast von Horchamal in Södermal umbenennen.
Ja, das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Aber gut, wir reden heute nochmal drüber, gucken wir mal, vielleicht können wir mal die nächsten 1, 2, 3 Wochen dann auch ohne Söder auskommen.
Aber nur, wenn er Pause macht.
Na, das stimmt, und Pause macht er wahrscheinlich nicht.
Bis 14. Oktober sicher nicht.
Okay, dann wäre meine Frage ein bisschen an dich, war es wirklich für dich so überraschend, das Kabinett, was er zusammengestellt hat, sehr viele Frauen darunter, das war für mich etwas überraschend, aber auch gleichzeitig taktisch natürlich sehr klug von ihm. Aber die Namen, muss ich ganz ehrlich sagen, die haben mir persönlich, obwohl ich ja politisch durchaus interessiert bin, eigentlich ganz, ganz wenig gesagt.
Ja, wir haben ja vergangene Woche hier noch drüber gesprochen im letzten Podcast und ja, ich war schon auch überrascht. Ich war vor allem am meisten darüber überrascht, dass er seinen Freund und langjährigen Weggefährten Ludwig Spänle tatsächlich in die Freiheit entlassen hat. Hätte ich nie auf dem Schirm gehabt, finde ich mutig, finde ich auch total korrektes Signal, hat ja was mit Leistung auch zu tun. Spänle hat sozusagen nicht geliefert und Söder hat reagiert, also das ist eine Ansage auch an alle anderen in diesem Kabinett, dass sie
Spänle
liefern müssen.
Spänle liefert jetzt dafür als Münchner Oberbürgermeisterkandidat, wie ich gelesen habe, also der scheint durchaus ganz anderer Meinung zu sein, was seine Leistung betrifft.
Klar, er selber war logischerweise anderer Meinung, er war ja kürzlich erst bei uns hier im Haus als Interviewpartner zu Gast und ich meine schon, dass ihm da nicht im Mindesten anzumerken war, dass er vielleicht bald aus dem Kabinett ausscheiden würde. Er hat garantiert fest damit gerechnet, drin zu bleiben. Dem ist nicht so. Aber der Münchner CSU, deren Bezirkschef er ja ist, einen Gefallen tut, indem er sich wirklich positioniert, um gegen den amtierenden OB Reiter anzutreten, weiß ich nicht. Eigentlich weiß ich schon, er tut sich keinen Gefallen und der CSU in München auch nicht. Die SPD kann sich auf diesen Wahlkampf dann wahrscheinlich freuen.
Absolut richtig, ja, aber dann gehen wir mal von denen oder von dem, der rausgefallen ist, zu denen, die neu dazugekommen sind. Also das Ministerium ist ja, sein Ministerium ist ja wieder in 2 Teile aufgegliedert worden. Und wir haben jetzt eine Professorin Marion Kichle, die jetzt Staatsministerin für Wissenschaft und Kunst ist, die auch nach meinem Kenntnisstand auch noch parteilos ist. Also für die CSU wirklich eine durchaus überraschende Entscheidung.
Eine echte Sensation, eine Wissenschaftlerin und praktizierende Ärztin, Klinikleiterin, die aus dem Nichts ins Kabinett kommt, die hat vorher schon auf sich aufmerksam gemacht, weil sie rhetorisch sehr, sehr gewandt ist, die Öffentlichkeit niemals gemieden hat, also sehr, sehr gut und überzeugend reden konnte. Söder hat offenbar davon Kenntnis gehabt, hat mit ihr wohl auch gesprochen und ja, jetzt ist die Frau Professorin Kichle im Kabinett und wird da, glaube ich, auch einen ganz bemerkenswerten Job machen, weil sie eben eine Seiteneinsteigerin ist, sich von der Beharrungskraft der Bürokratie wahrscheinlich nicht beirren lassen wird. Sie ist ein anderes Tempo gewohnt und ja, bin total gespannt, was sie uns bringt. Ich halte es für eine sehr spannende Besetzung. Würde mich generell freuen über mehr Seiteneinsteiger in der Politik. Auch da finde ich Hut ab, ist eine interessante Entscheidung, was sie wirklich bringt, werden wir erst sehen. Aber die war neben dem Spänle-Abgang für mich die bemerkenswerteste Entscheidung als Neuzugang.
Ja, Stichwort Seiteneinsteigerin oder Seiteneinsteiger. Ich glaube, es geht vielen Menschen in unserer Republik so, dass sie sich mehr Seiteneinsteiger wünschen würden, die mehr so aus der Arbeitspraxis kommen, aus der Praxis ihres Berufs. Aber davon sind wir ja weiter davon entfernt denn je. Also ich glaube, wir züchten im Moment eher eine Politikerrasse, die ja von der Schule an irgendwo politisch engagiert, bis dann zu irgendeinem Mandat, das dann im Landtag oder im Bundestag endet. Das ist eigentlich eher der Trend, als dass man sagt, es kommt zu Seiteneinsteigern. Glaubst du wirklich, dass die ernsthaft eine Chance haben, die Seiteneinsteiger sich auch durchzusetzen? Weil dieser Apparat ist ja erstens mal mächtig, er hat natürlich auch Mechanismen entwickelt, um Legislaturperioden zu überstehen. Was kann ein Einzelner, auch wenn er in einer gehobenen Position ist, denn da überhaupt noch bewegen?
Ja, weniger, da hast du vollkommen recht. Ich glaube, das Thema Seiteneinstieg und Politik ist ein ganz, ganz schwieriges. Man kann es überparteilich betrachten. Die SPD hat es im vergangenen Wahlkämpfen ja auch häufiger mal versucht. Die SPD-Spitze hat dann ab und an mal einen prominenten Kandidaten ins Gespräch gebracht, der dann tatsächlich von der Basis bei Nominierungsversammlungen kläglich abgestraft wurde. Im Nürnberger Land kann man davon ein Lied singen, im Bundestagswahlkreis. Und es gäbe viele solcher Beispiele. Also die berühmte Ochsentour, die natürlich bedeutet, man muss eben frühzeitig eintreten, am besten in eine Jugendorganisation der Partei und dann, keine Ahnung, Ortsvereinsvorsitz und das übliche Spielchen kommunale Mandate mitmachen, die scheint nach wie vor sozusagen der Königsweg in die höheren Ämter zu sein. Ich verstehe auch die Menschen, die sich auf diese Ochsentour bewegen, die sagen natürlich, warum soll jetzt der oder die ohne jegliche Vorarbeit an mir vorbeiziehen. Das ist ein menschlich nachvollziehbarer Reflex. Ich finde es schade, weil ich nicht glaube, dass es in jedem Fall gut ist, dass man 20 Jahre schon sozusagen die DNA der Partei, gleich ob das SPD, CSU, Grüne oder FDP ist, inhaliert haben muss. Manchmal ist frischer Wind ganz gut und ja, deswegen hoffe ich immer noch, aber ich glaube nicht dran.
Ja, aber gerade Markus Söder ist ja eigentlich ein Paradebeispiel dafür, wie jemand seine Karriere von Kindesbeinen an plant und sein Kabinett, also bei aller Überraschung, die jetzt auch dabei ist oder bei der einen oder anderen Personalie, die überraschend war, letztendlich ist es doch wieder ein Ausdruck des Proporzes, es ist auch ein Ausdruck dessen, der Leute, die in der Partei ihm die Stange gehalten haben, die ihn auch den Weg mit vorbereitet haben, also es sind auch Dankerweisungen dabei. Insofern, ja, man hat zwar bei den Kommentatoren waren ja viele so überraschend und hat einen Coup gelandet. So viel Coup kann ich gar nicht empfinden bei der Kabinettsliste.
Naja, man muss schon immer fairerweise sagen, dass der Spielraum trotz allem begrenzt ist. Theoretisch kann der Ministerpräsident sich sein Kabinett zusammenstellen, wie er mag. Aber natürlich wäre das verheerend, wenn er eben nicht auf den Proporz achten würde. Wir haben 7 Regierungsbezirke in Bayern, die wollen dort vertreten sein, die Bezirkschefs in der CSU sind mächtig, die müssen ihre Leute dort wiederfinden, sonst würden sie sofort in eine Gegnerschaft zu Söder umschwenken. Der alte Satz, Freund, du kennst ihn besser, du bist in der Partei.
Freund, Parteifreund,
in der Richtung, also Parteifreund ist sozusagen die höchste Stufe des Feindes. Der würde da natürlich sofort Anwendung finden. Deswegen muss es so sein, im Rahmen dessen, den Söder hatte, finde ich, hat er den Spielraum voll ausgeschöpft. Ob die alle gut sind, ob das für Bayern was bringen wird, weiß ich nicht, aber ich war überrascht, er hat das Kabinett verjüngt, das ist gelungen. Bei der Frauenquote, weil du die vorhin lobend hervorgehoben hast, bin ich ehrlich gesagt anderer Meinung. Da finde ich schon, dass die CSU immer noch weit hinten dran ist im Vergleich zu anderen Länderparlamenten in Deutschland. Ich glaube, es ist immer noch unter einem Drittel der Frauenanteil oder gerade mal bei einem Drittel. Da ist für mich schon eher was in Richtung 50% oder vielleicht sogar darüber hinaus das Maß der Dinge. Da hat die CSU noch viel Arbeit zu leisten. Aber ansonsten eine spannende Truppe. Mal gucken, was die so in den nächsten Monaten liefern wird.
Ja, die Frauenquote hast du angesprochen, kann ich dir jetzt nicht widersprechen, weil, aber das ist ein gutes Stichwort für den Wechsel vom Land zum Bund, weil der frühere Ministerpräsident Horst Seehofer hat ja jetzt als Innenminister sein Team vorgestellt und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist keine einzige Frau dabei. Also, aber vielleicht ist es auch noch die alte Garde der CSU. Und ein bisschen kommt es mir so vor, als hätte jetzt auch ein Rollenwechsel in der Form stattgefunden. Markus Söder gibt jetzt den Elder Statesman oder zumindest den Statesman, in dem er ja zum Teil auch jetzt etwas bedächtiger rüberkommt. Und Horst Seehofer macht jetzt den Wadelbeißer in Berlin. Also sie haben ein bisschen die Rollen getauscht. Ist das auch dein Eindruck?
Ja, Horst geht voll drauf. Er hat natürlich auch nichts mehr zu verlieren. Das ist seine letzte Periode, würde er vielleicht immer noch anders sehen. Aber wenn er jetzt wirklich durchhält, ist er am Ende dann 73. Ich glaube, dann darf auch er sich mit dem Ruhestandsgedanken tragen. Er nimmt kein Blatt vor den Mund. Er hat ja innerhalb der ersten Wochen schon sich mit der Kanzlerin richtiggehend angelegt, wurde von ihr korrigiert, hat dann hinterher gesagt, ist ihm sozusagen egal, wer unter ihm Kanzlerin ist. Also ich finde das sehr bemerkenswert und inhaltlich ist es natürlich eine Debatte, die gefährlich für den Zusammenhalt dieser Gesellschaft ist aus meiner Sicht. Ich bin schon der Meinung, dass man über Islam diskutieren muss, auch über die Frage, ob er zu Deutschland gehört. Ich bin aber definitiv nicht der Meinung, dass man das mit Plattitüden, mit einem Satz abwenden kann. Es ist ein komplexes Thema. Da sind wir eher in dem Bereich des Grautons mit Schwarz-Weiß-Malerei, wie sie Seehofer betreibt, kann man nur Flurschaden anrichten.
Ja, da werden wir auf jeden Fall noch drüber reden müssen. Ich würde bloß ganz gern noch mal ein bisschen so auf diese ersten Tage, ersten Wochen der neuen Bundesregierung eingehen. Und zwar, für mich stellt sich es ein bisschen so dar, als würde ja gerade jeder Minister oder ein Teil dieser neuen Ministerriege durch Lautsprecherei auffallen wollen. Im positiven wie vielleicht im negativen Sinn. Es kommt immer ein bisschen auf die politische Richtung an, die man selber vertritt. Wir haben ja die Familienministerin, die Franziska Giffey, auch eine Neueinsteigerin eigentlich, beziehungsweise natürlich eine Politikerin in Berlin, aber jetzt auf der Bundesebene völlig überraschend. Aber die sich ja gleich mal eingeführt hat mit so provokanten Thesen wie eine Erzieherin muss mindestens so viel verdienen wie eine Grundschullehrerin oder ein Grundschullehrer. Oder der Jens Spahn, der Jüngste im Kabinett, der als Gesundheitsminister für Furore sorgt, indem er Hartz IV also dass niemand hungern muss in Deutschland, also die Tafeldiskussion, aber jetzt auch, dass man nicht immer sofort zum Arzt gehen muss. Also es sind auch sehr steile Thesen, die da rausgehauen werden. Die Umweltministerin, die sagt, sie wird jetzt mal dafür sorgen, dass in den nächsten Jahren Glyphosat oder diese Nikotinoide verschwinden werden. Also da positioniert sich gerade jeder und am Ende kommen wieder Kompromisse raus, wahrscheinlich auch im Bezug auf diese Aussage, Islam gehört nicht zu Deutschland. Und die Wähler sind dann unzufrieden. Also der Kompromiss ist ja immer so ein bisschen das, was die Menschen unzufrieden zurücklässt und davon profitiert ja im Moment auch eine Partei ganz besonders. Ob das der richtige Weg ist, ich weiß es nicht. Ich glaube auch, dass Horst Seehofer einen ganz großen Fehler gemacht hat aus meiner Sicht, was zur Spaltung in dieser Nation weiter beiträgt und er eigentlich jetzt die Arbeit der AfD verrichtet.
Sieht die AfD übrigens ganz anders, aber da werden wir gleich drüber reden.
Genau, da wollte ich dich ja direkt darauf ansprechen, weil du hast ein Interview führen können mit einem Kollegen, mit dem Michael Kasperowitsch, zusammen mit dem Herrn Sichert von der AfD, was ich persönlich als ziemlich entlarvend fand, aber auch von etlichen unseren Lesern, die waren sehr überrascht, dass die Nürnberger Nachrichten einer solchen Person so viel Platz einräumen. Wie war dein Eindruck, wie war dein persönlicher Eindruck von dieser Person?
Vielleicht erst zur Vorgeschichte dieses Interviews. Ich kann die Überraschung unserer Leserinnen und Leser durchaus nachvollziehen, weil wir, wie viele andere Medien im Bundestagswahlkampf in den Monaten zuvor sehr, sehr zurückhaltend waren im Umgang mit der AfD. Ganz offen, wir wussten nicht so recht, wie wir dieser Partei und ihren Akteuren begegnen sollten. Wir haben uns sozusagen an ihr gerieben. Nicht wenige behaupten, die Medien sind über jedes Stöckchen gesprungen, das die AfD ihnen entgegengehalten hat. Für uns war in der Chefredaktion der NN dann klar, dass wir uns dem Dialog stellen wollen. Wir wollen uns dem nicht verweigern. Und so kam die Einladung eben zustande, den Landeschef der bayerischen AfD, den Herrn Sichert, hier zum Interview einzuladen. Er ist gleichzeitig Bundestagsabgeordneter aus Nürnberg. Und ja, es war ein Gespräch in einer eher kühlen Atmosphäre und mit ganz, ganz vielen Nachfragen. Ich glaube, dass man solche Gespräche führen muss, um dann, wie du sagst, vielleicht zu der Erkenntnis zu kommen, derjenige hat sich entlarvt. Es mag auch andere Ansichten geben nach Lektüre dieses Interviews, aber ich habe schon auch den Eindruck, dass es so ist, dass Herr Sichert immer dann, wenn es sozusagen um konkrete Hinweise ging, was denn so schlecht in diesem Land sei, sehr, sehr ausgewichen ist. Er hat sich dann immer auf die Argumentation beschränkt, ja, es gäbe Menschen, die sich an die AfD wenden und Missstände anprangern würden. Das mag so sein, kann ich nicht bewerten, aber er konnte es eben nicht dingfest machen. Wir haben zum Beispiel sehr lang, das war eine Passage, die wir nicht abgedruckt haben, weil sie einfach zu lang gewesen wäre, über die vermeintliche Unsicherheit im öffentlichen Nahverkehr hier in Nürnberg gesprochen. Das ist eine Aussage, die immer wieder aus AfD-Kreisen zu hören und auch auf Facebook zu lesen ist, dass ÖPNV-Benutzende in Nürnberg gefährlich sei. Ich habe ihm sehr konkret entgegengehalten, warum es denn gefährlich sein sollte und habe mich da auf eine Parteifreundin bezogen, die Frau Rohn, die hier mal zu Gast war in der Redaktion und tatsächlich eben die Meinung vertritt, dass Busfahren in Nürnberg gefährlich sei. Und da kamen wir tatsächlich uns nicht sonderlich nahe. Im Gegenteil, das war immer ein Ausweichen und letzten Endes ist dann Herr Sichert immer bei der Königstorpassage gelandet, was ich ganz bezeichnend finde, weil die Königstorpassage, Ausgang des Nürnberger Hauptbahnhofes in die Innenstadt, seit Jahr und Tag ein Unruheherd ist und das garantiert nichts, aber auch gar nichts mit Zuwanderung und Flüchtlingen zu tun hat. Schon als ich ein Kind war, gab es dort Stress, ging mir da sehr ungern vorbei, wurde ich als Schüler angehalten, von meinen Eltern einen Bogen rumzumachen. Also das zeigt vielleicht, dass es immer dann, wenn es konkret wird, schwierig ist für die AfD, Ross und Reiter zu nennen. Und das fand ich ganz interessant und letzten Endes auch tröstlich. Das wird sich die nächsten Jahre ja zeigen. Wenn das andere Menschen auch so empfinden, wird natürlich die Partei einiges von ihrer Attraktivität verlieren.
Ja, von ihrer Attraktivität verlieren. Ich bin noch nicht so ganz sicher, ob das in die Richtung gehen wird, weil ich auch ein bisschen den Eindruck habe, sie spielen schon die Klaviatur dieser vorhandenen Sorgen, Ängste, die zum Teil aber wirklich auch nicht begründbar sind.
Also,
es sind diffuse Ängste und ich kann die zum Teil auch, wenn wir jetzt mal den öffentlichen Personennahverkehr nochmal herziehen, also ich fahre ja jeden Tag mit der Bahn zu verschiedensten Uhrzeiten, also ganz früh, da sind ganz sicher keine Ängste vorhanden, da sind die ganzen Pendler unterwegs, aber auch abends wirklich zu unterschiedlichsten Uhrzeiten. Und wenn wir von diffusen Ängsten sprechen, dann ist es wahrscheinlich die Situation, dass in einem Nahverkehrszug 15 oder 10 Jugendliche von einem anderen Aussehen, als wir es vielleicht normalerweise gewohnt sind, unterwegs sind. Sie sprechen eine fremde Sprache, sie sind zum Teil auch relativ laut, aber sie sind nicht lauter und nicht leiser wie deutsche Jugendliche. Also das ist alles ganz normal, aber sage ich mal, für das, ich will jetzt nicht die Rentner pauschalisieren, aber für ein älteres Ehepaar, was da unterwegs ist, das vielleicht auch nur einmal im Vierteljahr unterwegs ist, weil sie gerade vom Theaterbesuch heimfahren oder sonst was, ist das bestimmt ein bisschen irritierend und auch vielleicht ein bisschen beängstigend, aber es ist diffus und das Schlimme ist ja eigentlich, dass diese diffusen Ängste geschürt werden, also das wird ja nur noch bestärkt, indem man den Menschen sagt, ja, das ist ja so und jeder Einzelfall, der für sich bedauerlich ist, wenn irgendetwas passiert, ja sofort dazu benutzt wird, um zu sagen, ja, das ist jetzt einfach die ganz normale Situation hier in Deutschland. Und wir merken es auch immer wieder bei unseren Kommentatoren im Online-Bereich, dass diese Masche schon zieht. Es wird dann auf die Einzelfälle natürlich hingewiesen. Ich glaube, wir tun uns dann als Medien auch immer wieder mal hart, richtig damit umzugehen. Was ist auch der richtige Umgang? Natürlich ist jede Vergewaltigung, jeder Angriff ist schlimm, aber uns gelingt es nicht immer, das auch in die Relationen zu stellen und was hat sich wirklich verändert?
Ich glaube schon, dass uns das gelingt und zwar zunehmend besser gelingt, weil wir es uns zur Angewohnheit gemacht haben, den Faktencheck zu machen. Bei allen möglichen Tatbeständen, jüngstes Beispiel sind Messerattacken, die es in Deutschland immer mal wieder gab, die auch tatsächlich dann von Flüchtlingen, von zugewanderten Menschen verübt worden sind. Und auch da ist es eine Aufgabe der Medien, das einzuordnen. Ist es tatsächlich außergewöhnlich viel? Ist es sozusagen statistisch im Rahmen dessen, was bisher auch der Fall war? Ich glaube, genau so müssen wir arbeiten, um klar zu zeigen, hier ist es eine diffuse Angst, also eine, die durch Fakten nicht begründbar ist. Und dort ist es eine berechtigte Sorge. Und ich glaube, wenn man das tut, dann kommt man schon mal einen guten Schritt weiter. Und was vielleicht noch zu Herrn Sichert zu sagen ist, er hat natürlich auch dann die Horst Seehofer-Aussage, der Islam gehört nicht zu Deutschland, aufgegriffen und hat da gar nicht mal hämisch, sondern einfach als Feststellung, da gebe ich ihm ehrlich gesagt recht gemeint. Ja, die CSU sagt jetzt genau das, was die AfD schon viel länger und viel entschiedener vertreten hat und die Menschen werden im Zweifelsfall sich wohl eher fürs Original entscheiden als für die Kopie. Und da fürchte ich ehrlich gesagt, dass Sichert recht haben könnte. Also anders formuliert, Horst Seehofer hat seiner Partei aus meiner Sicht einen Bärendienst erwiesen mit dieser Aussage, weil das natürlich viele Menschen in Richtung AfD tatsächlich treiben könnte.
Also das kann ich nur bestätigen im Sinne der Aussagen, die auch bei uns von den Kommentatoren im Online-Bereich kommen, die letztendlich sagen, wir glauben der CSU nicht mehr, sie glauben sowieso auch keiner anderen Partei mehr. Das schlägt ein bisschen wieder den Bogen zurück zu den Kompromissen, weil die User, die jetzt sozusagen AfD-nah sind oder zumindest die Thesen der AfD mitvertreten, der Ansicht sind, dass in den letzten Jahren hätte ja jede Partei beweisen können, wo sie eigentlich steht. Die haben das nicht getan und wir werden auch natürlich auch in den nächsten 4 Jahren nicht erleben, dass sich radikale Ansätze durchsetzen, sondern wir werden erleben, dass es immer einen Kompromiss geben wird, dass man sich versucht zusammenzuraufen. Und das sind Menschen, die erreichen die normalen Parteien überhaupt nicht mehr, weil die eigentlich eine relativ radikale Meinung haben. Und die fühlen sich überhaupt nicht mehr vertreten. Also da muss man vielleicht sagen, okay, da ist nichts mehr zu machen.
Da bin ich anderer Meinung, dass nichts zu machen ist. Also ich glaube, dass wir in einem Übergangsstadium sind, auch was die Mediennutzung anbelangt. Ich nenne jetzt mal Facebook als ein Stichwort, ist momentan ja auch heftig in der Diskussion, dieser Internetgigant. Ich glaube ehrlich gesagt, in den nächsten Jahren wird sich entscheiden, wie und wo unsere politische Kommunikation stattfindet. Ich bin momentan guter Dinge, dass der hohe Stellenwert der sozialen Netzwerke, von dem alle populistischen Bewegungen, nicht zuletzt die AfD hier in Deutschland, massiv profitiert haben und noch profitieren, dass der sich verringern wird. Bin ich ganz, ganz fest überzeugt, sodass die Debatten, ich sag's mal ganz platt, wieder im echten Leben geführt werden und weniger in Echokammern und Filterblasen.
Ja, die Debatten im echten Leben, da wäre ich ja noch ganz bei dir, aber sind wir als Medien dann diejenigen, die für die echte Debatte stehen? Sind wir nicht auch diejenigen, die für bestimmte Leute das Manko mit sich tragen, dass sie eben nur staatstragend sein wollen, dass sie den Kompromiss verteidigen, dass sie nicht dazu beitragen, Meinungen letztendlich, die in einer bestimmten Ecke stehen, auch transportiert werden, sondern dass wir das alles relativieren. Das ist ja der Vorwurf, der immer wieder gemacht wird.
Genau, der ist auch nicht, ich sage es ganz bewusst und selbstkritisch, nicht ganz falsch. Wir haben aber die Lehren, finde ich, aus diesen Vorwürfen gezogen. Und ein Ausfluss bei uns in der Zeitung, in den Nürnberger Nachrichten, war eben dieses besagte Interview mit Herrn Sichert. Wir setzen uns offen, intensiv und ehrlich mit populistischen Bewegungen auseinander. Und ich glaube, dass wir da ein Stück Glaubwürdigkeit, wenn wir es denn verloren haben sollten, wieder zurückgewinnen können. Und nochmal auf die Facebook-Diskussion eingehend, dort ist genau das Gegenteil der Fall. Da wird momentan massiv an Glaubwürdigkeit verloren, was sich nicht nur am Aktienkurs festmacht, auch an Kampagnen wie Delete Facebook, also und den Account löschen sozusagen. Da mag man drüber lächeln momentan, aber ich glaube, da ist schon eine Kehrtwendung zu erkennen und ich bin mir sicher, dass Facebook-Eigner, Gründer Mark Zuckerberg darüber nicht lachen kann.
Der kann sicherlich nicht drüber lachen. Dennoch, die Frage für mich ist, oder die Diskussion dreht sich ja mehr eigentlich um den Punkt, was machen die mit unseren Daten, wobei ich das dann zum Teil ein bisschen auch für naiv finde, was jetzt alles zum Teil hochgekocht wird. Also das war ja schon immer klar, dass Facebook, wie viele andere auch, natürlich Daten sammeln. Im Übrigen machen wir das als Medienunternehmen. Also jeder, der auf eine Webseite geht, weiß, dass er getrackt wird. Also es wird geguckt, was die tun.
Aber ganz entschieden, wir tracken Daten dort, wo wir es dürfen.
Genau.
Facebook trackt Daten, weil irgendwann beim Anlegen des Accounts wahrscheinlich jeder, genauso wie ich, irgendwo draufgeklickt hat auf AGBs, die kein Mensch gelesen hat und die einen völlig anderen Spielraum eröffnen. Also anders formuliert, die Kontrollen, denen wir als Medium hier ausgesetzt sind in Deutschland, die sind Gott sei Dank wesentlich schärfer als das, was Facebook über sich ergehen lassen muss. Und da finde ich schon, ist ein signifikanter Unterschied.
Da ist ein signifikanter Unterschied, aber letztendlich ist es trotzdem so, dass die Leute, das, was verwerflich ist, die Leute wussten nicht, was da wirklich stattfindet, ja, weil keiner die AGBs durchliest. Aber es gab auch vorher ja schon genug warnende Stimmen. Es gab auch viele Dinge, die dann durch die Medien auch gerauscht sind. Zum Beispiel, dass du deine ganzen Rechte am Bild abtrittst und so weiter, indem du auf Facebook was postest und so weiter und so fort. Also es ist jetzt keineswegs so, dass diese Diskussion völlig neu wäre. Es ist nur so, dass die Dimension eine andere ist, was jetzt zutage getreten ist. Also insofern ist es schon richtig und wichtig, was man gerade diskutiert. Aber das hat ja trotz alledem nichts mit politischen Meinungen zu tun, die doch auf Facebook vertreten wurden. Das also aus meiner Sicht nicht.
Aber doch, hat schon. Ich habe dieser Tage eine sehr lohnenswerte, gut 70-seitige Studie der Hans-Seidel-Stiftung gelesen. Die Hans-Seidel-Stiftung hat die in Auftrag gegeben. Ein Politologe aus München, einer der wenigen, die sich mit Data Science, also mit Daten und Politik befassen. Professor Hegelich hat im Auftrag der Hans-Seidel-Stiftung den Bundestagswahlkampf analysiert und ich finde die Lektüre, die ich wirklich jedem empfehlen kann, der sich für politische Meinungsbildung und Manipulation interessiert, sehr lohnenswert, weil da wird eben ganz klar gezeigt, dass natürlich auf den sozialen Netzwerken Dinge passieren, die eben nicht mit der normalen Kommunikation in Einklang zu bringen sind. Ein ganz banales Beispiel, wer auf rechten Seiten, ganz, ganz allgemein formuliert, also unter anderem AfD, aber auch benachbarten Seiten unterwegs ist und dort Inhalte liest, die in der Regel eben nicht positiv mit dem Thema Zuwanderung, Flüchtlinge umgehen, der hat eine wesentlich höhere Wahrscheinlichkeit, in seiner Timeline ähnliche Artikel zu finden, als jemand, der aus dem linken Spektrum beispielsweise über eine SPD-nahe Seite kommt und sozusagen die gegenteilige Meinung liest. Man könnte ja denken, die kriegen dann beide in ihrer Echokammer einen ähnlichen Anteil an Artikeln, die jeweils ihre Meinung stärken. Dem ist nicht so. Ist auf der rechten Seite wesentlich intensiver, weil dort die Vernetzung viel besser funktioniert, viel besser gepflegt wird, das gegenseitige Liken von Seiten, was für den Algorithmus von Facebook eben die Folge hat, dort wesentlich mehr Texte zuzusenden, die exakt diese Meinung abdecken. Also ich glaube schon, dass da viele Dinge, das ist eines von vielen Beispielen, viele Dinge passieren und passiert sind, die uns sehr nachdenklich stimmen müssten. Und der Professor Egelich hat in seiner Schlussfolgerung schlicht und einfach gesagt, so wie es jetzt ist, ist die Demokratie in unserem althergebrachten Sinn, wie wir sie kennen, gefährdet. Und wir müssen uns sehr wohl überlegen, wie die politische Kommunikation in der Zukunft aussieht. Und ich glaube, dass das zum Diskurs führt, der in der Politik, wir haben ja jetzt eine eigene Staatsministerin für Digitales, Dorothee Beer, zum massiven Umschwenken führt. Wir werden in dieser Legislaturperiode, bin ich fest davon überzeugt, eine sehr strikte Regulierung erleben, soweit sie von einem nationalen Parlament aus und einer Regierung machbar ist. Und am Ende, im nächsten Bundestagswahlkampf, werden soziale Medien eine andere, eine kleinere Rolle spielen als im vergangenen.
Also da bin ich jetzt wirklich weitgehend nicht einer Meinung, dass wir eine veränderte politische Diskussion bräuchten. Da sind wir noch d'accord, aber bei allen anderen Dingen bleibe ich dabei, dass ich sage, es ist eine gewisse Form von Naivität, wenn man jetzt glaubt, man könnte, und Facebook ist ja nur, sage ich mal, die Spitze eines Eisbergs, vielleicht, oder es ist der Eisberg, den man jetzt oben sieht, und drunter ist aber noch etliches mehr. Also natürlich war die rechte Szene auch schon immer sehr gut vernetzt, das war die linke Szene auch zum Teil, muss man ja auch mal ganz klar sagen. Wenn der Algorithmus so arbeitet, wie er halt arbeitet, war das aber auch immer ein bekanntes Ziel von Facebook. Also da ist jetzt überhaupt nichts Neues passiert. Und jetzt auf einmal, nicht auf einmal, wie gesagt, es gab schon immer warnende Stimmen. Aber jetzt wird es verteufelt, weil bestimmte Dinge zutage treten und vielleicht durch Untersuchungen oder nicht durch Untersuchungen. Eigentlich ist es ja durch diese Nutzung der Daten, widerrechtliche Nutzung in dem Fall ganz klar, die Weitergabe von Daten, die für Zwecke missbraucht worden sind, die auch durch Facebook nicht abgedeckt waren. Da kann sich jetzt Facebook nicht rausreden, ich will ja überhaupt nicht in Schutz nehmen, aber ich sage bloß, diese ganzen Dinge, die wir jetzt beklagen, die sind hinlänglich bekannt und eine Dorothea Bär oder wer auch immer irgendwann für Digitales zuständig ist, da wird von irgendwelchen Luftraumtaxis gesprochen, also da habe ich wenig Vertrauen drin, dass sich da was Großes ändern wird. Wir sind Teil dieser Digitalisierung, wir erleben die Kommunikation, es wurde ja auch mal ganz hoch gelobt und man hat sich darüber erfreut, dass man jetzt ohne Grenzen miteinander kommunizieren kann. Jetzt bekommen wir halt auch diese negativen Auswirkungen zu spüren und ich glaube nicht, dass die Politik alleine in der Lage ist, das zu regulieren. Es muss Regeln geben, vollkommen klar, die sind bei mir im Bereich des Datenschutzes. Aber alles, was darüber hinausgeht, die politische Diskussion, meiner Meinung nach, wir werden die nicht mehr so einfangen können, wie wir im Moment glauben, oder wie du vielleicht glaubst, dass du sie wieder einfangen kannst.
Also da widerspreche ich wirklich entschieden, weil es ist ein bisschen so, wie mit allen Phänomenen, die erstmal sozusagen stattfanden vor 50 Jahren, ist in Nürnberg durch die Innenstadt ein Auto nach dem anderen gerauscht, vor 30 Jahren auch noch, dann hat man irgendwann verstanden, Mensch, das ist nicht gut, hat was mit Ausstoß von Schadstoffen zu tun, das ist langsam erst sozusagen hineingesickert in die Debatte, hat aber auch was mit Lebensqualität zu tun und siehe da, heute ist die Innenstadt nicht autofrei, aber es ist doch restriktiv geregelt, man kann nicht mehr durchfahren und man hat jetzt eben auch dann die Schadstoffmessungen, siehe Dieselskandal etc. pp. Also ich glaube, die Faktenlage hat sich verändert und genau das ist der gravierende Unterschied aus meiner Sicht auch im Netz. Bisher haben wir von Mutmaßungen gelebt. Du sagst, ja, hat doch jeder wissen können, was mit seinen Daten passiert. Klar, nur jetzt kommen eben dazu auch die Untersuchungen, die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die sozusagen jetzt vorliegen. Man musste das erstmal untersuchen und ich bin mir sehr sicher, dass auf dieser Basis ein völlig anderer Wind weht. Momentan kommen die Facebook-Top-Manager ja gar nicht rum. Sie werden von einem Parlament und von einer Regierung nach der anderen regelrecht vorgeladen. Vorladen ist sozusagen die höchste Eskalationsstufe in der Diplomatie. Und das wird massive Folgen haben. Da hat dann auch die Freiheit im Netz, die ich bis vor 2 Jahren auch vorbehaltlos gepredigt habe, ihre Grenzen. Also meine Meinung hat sich da in den letzten Jahren ziemlich rasant verändert und ich glaube, das ist ein Prozess, der auch in der Politik gerade stattfindet.
Ja, dein Wort in Mark Zuckerbergs Ohr. Ich bin gespannt. Ich glaube nicht daran. Ich glaube, es wird Regelungen geben. Aber wir können auch durchaus unterschiedlicher Meinung sein. Das ist ähnlich wie bei den Schadstoffen oder bei Straßenverkehr oder saurer Regen, was auch immer. Also wenn wir 30 Jahre zurückgehen, Kernenergie, wir werden Veränderungen erleben. Ob es im digitalen Bereich so läuft, wie du das jetzt gerade bei anderen Themen, die jetzt auch die Umwelt hauptsächlich betreffen, genannt hast, wage ich zu bezweifeln. Aber wir haben Zeit, das in Ruhe uns anzuschauen und das werden wir auch tun. Ja, ich glaube, heute ein bisschen schöner, kontroverser Podcast von uns beiden. Wir bleiben an den Themen natürlich dran.
Absolut. Und wir werden definitiv nächste Woche sehr, sehr fränkisch werden, weil wir ja einst angetreten sind, vor einigen Wochen über Gott und die fränkische Welt zu reden. Und heute waren wir eher in der Landes- und Bundespolitik und vielleicht sogar, wenn es um die Netzpolitik geht, global unterwegs. Nächste Woche wird es ein sehr, sehr fränkischer Dialog werden, weil wir einen Gast erwarten, auf den ich mich sehr, sehr freue. Kein geringerer als Bernd Regenauer wird uns im Podcast Gesellschaft leisten.
Ja, da freue ich mich auch schon drauf. Also fränkischer geht's fast nicht mehr. In diesem Sinne, ein schönes Osterfest wünschen wir unseren Zuhörern und wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder.
Genau, mit Verstärkung. Bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.